DW Menschen und Märkte.
Gute Zahlen, aber das Aus für den A380, Airbus Jahresbilanz in Toulouse. Lichtblick für den Diesel, im Januar wieder mehr Neuzulassungen. Und für die Deutsche Börse AG lief 2018 noch besser als angestrebt. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat heute am Firmensitz im französischen Toulouse sein Jahresergebnis für 2018 vorgestellt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von rund 3 Milliarden Euro und damit 29% mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte um 8% auf mehr als 63 Milliarden Euro zu. Bereits am Morgen hatte der Konzern mitgeteilt, die Produktion des Großraumfliegers A380 im Jahr 2021 einzustellen. Barbara Kostolnik.
In seiner letzten Jahrespressekonferenz als Airbus-Konzernchef musste Tom Enders gestehen:
We gave you a lot to digest.
Wir haben Ihnen einiges zu verdauen gegeben. Die Probleme beim Militärtransporter A400M etwa und natürlich vor allem das Aus für den Riesenflieger A380. Nach jahrelangen Turbulenzen hieß es nun aus Toulouse, 2021 ist Schluss, dann rollt der letzte A380 vom Band. Keine Erfolgsstory mit Happy End, wie Tom Enders ungeschönt einräumte.
Certainly painful to take the decision.
Die Entscheidung war gewiss schmerzhaft, aber in der Geschäftswelt zählen keine Emotionen, sondern Fakten. Und Fakt ist, wir hatten nicht genug Aufträge.
We simply don't have enough backlog.
Zuletzt stornierten die australische Qantas und reduzierten Emirates aus Dubai ihre Aufträge. Das war zu viel. Tom Enders Ausblick. Was wir hier sehen, ist das Ende der vierstrahligen Großflugzeuge. Und so ist es. Airbus punktet mit anderen Fliegern, die weniger verbrauchen, und der Neo-Linie, sodass das Resümee des scheidenden Chefs nicht ganz so bitter ausfällt.
When it comes to the famous 800 deliveries.
Was die berühmten 800 Auslieferungen betrifft, wir haben Bemerkenswertes erreicht. Eine Steigerung um 11% im Vergleich zum Vorjahr und das bei starkem Gegenwind. Den Rekordabsatz dieser 800 ausgelieferten Verkehrsflugzeuge möchte der neue Chef Guillaume Faury in diesem Jahr unbedingt toppen. Wir bei Airbus denken, dass der Flugverkehr weltweit zunimmt. Wir rechnen mit 880 bis 890 verkauften Flugzeugen für 2019. Für die Airbus-Aktionäre gab es noch eine weitere gute Nachricht. Die Dividende steigt um 10% im Vergleich zum Vorjahr auf 1,65 Euro.
Soweit Barbara Kostolnik. Das Aus für den Airbus A380 ist beschlossen. Er war das Prestigeobjekt der europäischen Luftfahrt. Markus Plettendorf erinnert sich an die Anfänge des Riesenfliegers.
Nach Machbarkeitsstudien und ersten Kaufabsichtserklärungen wird der erste Airbus A380 am 18. Januar 2005 in einer großen Show der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit dabei die Regierungschefs Frankreichs, Spaniens, Großbritanniens und Deutschlands.
Mag sein, dass wir nach den Sternen industriepolitisch gegriffen haben, aber mindestens bezogen auf die europäische Luftfahrtindustrie haben wir wesentliche Teile davon in der Hand.
Die Begeisterung von Bundeskanzler Schröder bekommt bereits direkt im Anschluss erste Dämpfer, als der Erstflug des größten Passagierflugzeugs der Welt wegen technischer Probleme mehrfach verschoben werden musste. Am 27. April 2005 ist es aber soweit und die Maschine hebt vor tausenden Zuschauern zu ihrem fast vierstündigen Testflug ab. Auch Chef-Testpilot Jacques Rosset zeigt sich noch während des Flugs begeistert vom Riesenvogel.
Wie Sie sehen konnten, war der Start absolut perfekt. Das Verhalten des Flugzeugs beim Start und danach war genauso wie im Simulator. Es gibt nichts auszusetzen. Wir sind aufgestiegen auf 10.000 Fuß und dann haben wir das Fahrwerk eingezogen. Das hat geklappt. Das Wetter ist super, einfach traumhaft.
Ein gutes Jahr später dann erste Testflüge mit Passagieren an Bord. Die Tickets wurden zuvor unter Airbus-Mitarbeitern verlost.
Klar, ich bin stolz, dass ich bei diesem Erstflug mit Passagieren dabei bin. Das ist toll, etwas Besonderes. Ich genieße das von der ersten bis zur letzten Minute.
Eigentlich sollen die ersten Flugzeuge schon 2006 an Kunden ausgeliefert werden. Doch Produktionsprobleme verzögern das. Erst mehr als ein Jahr später wird der erste A380 an Singapore Airlines übergeben. Probleme mit der Kabinenelektronik, zu kurze Kabel. Die Auslieferung neuer Maschinen muss immer wieder verschoben werden. Die Pläne, auch eine Frachtvariante des Riesenfliegers zu bauen, werden auf Eis gelegt. Auch aufgrund der Wirtschaftskrise sinkt die Nachfrage. Dennoch bestellen weiterhin etliche Airlines den A380 oder sprechen Optionen auf Bestellungen aus. 2010 bekommt die Lufthansa dann ihren ersten Riesenflieger.
Was bei dem Flugzeug auffällt, ist, dass es aufgrund oder trotz seiner Größe, besser gesagt, und seines großen Gewichtes sehr, sehr wendig ist und sehr sportlich zu fliegen geht und dabei trotzdem sehr stabil in der Luft liegt.
Kommerziell ist der A380 für Airbus ein Problemkind. 12 bis 14 Milliarden Euro soll allein die Entwicklung gekostet haben, ein Drittel davon Steuergelder. Die Produktionsverzögerungen verursachen bei Airbus Kosten in Milliardenhöhe. Zudem hatte man ursprünglich mit einem deutlich höheren Bedarf an Großraumflugzeugen gerechnet, wollte mehr als 40 Flugzeuge pro Jahr bauen. Inzwischen ist das Programm auf wenige Maschinen pro Jahr reduziert. Durch die jüngsten Abbestellungen und Umtauschwünsche in kleinere Maschinen erlebt der A380 jetzt seine Bruchlandung.
Markus Plettendorf und die Geschichte des A380. Nach 3 Jahren sinkender Zulassungszahlen sind die Marktanteile von Fahrzeugen mit Dieselmotor im Januar wieder leicht gestiegen. Darüber gesprochen habe ich mit Gerd Lotziepen vom Ökologischen Verkehrsclub VCD. Meine Frage an ihn: Ist der Zuwachs beim Diesel von gut 2% im Januar nur eine Momentaufnahme oder sogar eine Trendwende?
Das ist erstmal eine Momentaufnahme. Über 3 Jahre lang wurden es jeden Monat weniger Neuzulassungen als im Vormonat. Wenn man das bei Aktienkursen mal sieht, dann spricht man auch nicht von einer Trendwende, dass jetzt wieder alles dreht, nur weil es mal in einem Monat ein bisschen besser aussieht.
Also Sie glauben nicht, dass die Angst vor Dieselfahrverboten wieder verflogen ist so schnell?
Der Diesel ist ja nicht nur wegen der Fahrverbote in der Diskussion. Der Diesel hat auch, wenn man das mit gleich großen Autos vergleicht, hat der Diesel auch einen erheblichen Nachteil beim Preis. Also die ganze Abgastechnik, die ein Diesel braucht, die kostet ja Geld. Und man wird da jetzt genau drauf schauen in den nächsten Jahren. Und nur die SCR-Katalysatortechnik mit AdBlue-Einspritzung wird zu Ergebnissen führen, die zufriedenstellend sind. Das kostet Geld, der Diesel ist teurer. Außerdem spielt er ja im Ausland, zum Beispiel auf dem für Deutschland so wichtigen chinesischen Markt, keine Rolle. In den USA spielt der Diesel keine Rolle. Die Investitionen in den Dieselantrieb, die werden in den nächsten Jahren zurückgefahren werden. Wir wissen alle, dass wir eine Elektrifizierung des Autos brauchen. Da gehen die Investitionen hin. Also der Diesel hat seine beste Zeit hinter sich. Und ob man jetzt noch über Jahre hinweg dieses Konzept retten kann, indem man abverkauft, das ist es ja dann im Grunde genommen ohne wirklich neue Innovationen, ist halt fraglich.
Nun legen Autos mit Elektroantrieb ja in 2-stelligen Prozentzahlen zu, aber in absoluten Zahlen ist ihr Anteil natürlich immer noch gering. Wann wird es nennenswerte Anteile von Neuzulassungen auch von Elektroautos geben in Deutschland?
Also erstmal soll es ja jetzt viel mehr Fahrzeuge im Angebot geben. Dann ist das Elektroauto, braucht natürlich auch, wie wir alle, die Verkehrswende. Also wir brauchen die Verkehrswende, wenn wir die Klimaschutzziele der internationalen Staatengemeinschaft, zu denen sie auch Deutschland verpflichtet, wenn wir die einhalten wollen, brauchen wir die Verkehrswende. Das heißt letztendlich auch Verbesserungen für das Fahrradfahren, das zu Fuß gehen und natürlich für den öffentlichen Verkehr. Das muss da alles reingehen. Das Elektroauto macht relativ wenig Sinn als Rennreiselimousine, mit der man alle Strecken zurücklegt, in der Stadt unterwegs ist, aber auch über 1000 Kilometer durch die Alpen nach Italien fährt. Also dafür ist das Elektroauto, wenn es das alles soll, also wenn es zum Beispiel diese riesen Entfernung zurücklegen soll, dann braucht es riesen Batterien, die ziemlich energieaufwendig in der Erzeugung sind, die auch sehr teuer sind. Also wir brauchen die Verkehrswende, wo man das Elektroauto oder das Auto insgesamt dort einsetzt, wo es Sinn macht. Zum Beispiel hier mit dem Zug von Berlin nach München zu fahren, das macht man heute schon elektrisch in gut über 4 Stunden im ICE. Mit dem Auto braucht man deutlich, deutlich länger. Also in die Richtung geht es einfach. Und dann kann man natürlich auch im Zeichen der Verkehrswende, kann man am Ort, wo man ankommt, kann man Fahrzeuge ausleihen, wie man sie gerade braucht. Ob es jetzt ein Fahrrad ist, ein Pedelec ist oder ein Auto ist oder auch ein größeres Auto ist, wenn man in einer Gruppe kommt. Also da wird sich einiges tun müssen.
Also in Zukunft sind neue Mobilitätskonzepte gefragt, wenn ich Sie richtig verstehe.
Richtig, es sind neue Mobilitätskonzepte gefragt. Der öffentliche Verkehr muss deutlich besser werden. Aber das heißt eben auch, es wird eine Parkraumbewirtschaftung eingeführt. Es wird was für den Fahrradverkehr getan. In diese Richtung muss es gehen. Muss es gehen, damit die Städte lebenswerter werden. Muss es aber auch gehen, damit wir die Klimaschutzziele erreichen. Und letztendlich natürlich auch, dass die Luftqualität überall in allen Städten voll in Ordnung ist.
Sagt Gerd Lotz-Siepen, Sprecher des Ökologischen Verkehrsclubs VCD. 2018 war ein turbulentes Börsenjahr. Die Kurse wurden streckenweise kräftig durcheinandergewirbelt. Donald Trump und seine Handelskonflikte, der Brexit, aber auch die Sorge um Chinas Wirtschaft verunsicherten die Anleger. Profitiert hat die deutsche Börse. Und zwar egal, ob es rauf oder runter ging. Entsprechend gut fällt die Jahresbilanz der Frankfurter Aktienhändler aus. Viktor Goitker berichtet.
Im vergangenen Jahr hat es an der Börse ordentlich gerumpelt. Handelsstreit, Brexit, Italien. Für viele Anleger war es ein Jahr zum Mäusemelken. Denn viele Börsenkurse sind hoffnungslos abgebröckelt. Direkt an der Börse auf dem Parkett, da sieht man das ganz anders. Für Börsenhändler Oliver Roth sind aufregende Zeiten die besten Zeiten.
Ich habe da immer das Gefühl, dass ich so am Puls der Zeit so ein Stück weit eben dran teilhaben darf. Das sind eben die Vielseitigkeiten, die der Job ausmacht, die mir dann auch den Job versüßen.
Und das Unternehmen Deutsche Börse profitiert auch von den turbulenten Zeiten. Warum es für den Börsenbetreiber gut ist, wenn die Kurse Achterbahn fahren, weiß Volker Brühl. Er ist Professor am Center for Financial Studies und ein intimer Kenner der Börse.
Unsicherheit ist sehr gut für das Handelsgeschäft, denn je größer die Unsicherheit ist, umso unterschiedlicher sind die Erwartungen der jeweiligen Anleger. Und unterschiedliche Erwartungen führen dazu, dass sehr viele Wertpapiere gehandelt werden, aber auch Risiken abgesichert werden müssen. Deshalb profitiert eine Börse von einem unsicheren Marktumfeld.
Der deutschen Börse hat es einen guten Gewinn gebracht, rund 800 Millionen Euro im Jahr 2018. Das lag aber nicht nur am Rauf und Runter der Kurse, sondern auch am neuen Chef der Börse, an Theodor Weimer. Im Management, da hat er aufgeräumt, das sagt er.
Gerade im Wirtschaftsleben, gerade in einer dynamischen Industrie wie unserer, muss man Entscheidungen relativ rasch treffen. Es kann nicht sein, dass die Vorstände sich in Agilität predigen und sich selbst im Schneckentempo bewegen. Dazu braucht es auch den Willen, ab und zu Unangenehmes an- und auszusprechen.
In solchen Momenten zeigt sich, Theodor Weimer sagt, was er denkt. Im Unternehmen ist das manchmal ein kleiner Kulturschock, sagt Börsenexperte Volker Brühl.
Herr Dr. Weimer als Investmentbanker bringt da vielleicht nochmal einen neuen Drive rein, den man jetzt schon spürt.
Weimer hat dem Konzern eine neue Strategie verordnet. Sein Vorgänger hatte von einer Großfusion mit der Londoner Börse geträumt und sich daran verhoben. Weimer gibt einen anderen Kurs vor. Weiter wachsen, das gehe auch ohne Fusion mit einer Riesenbörse. Es gibt schließlich auch kleine Handelsplätze, die man schlucken könne. Und überhaupt, die bestehenden Geschäftsfelder sollen sich mal anstrengen. Doch Weimer weiß auch, er muss liefern.
Ich sage, eine Schwalbe macht eben noch keinen Sommer. Meine Damen und Herren, insofern werden wir weiter hart arbeiten.
Vielen Anlegern war das allerdings noch zu unkonkret. Sie hätten gerne genauer gewusst, wie Weimer das Unternehmen auf Wachstum trimmen will. welche anderen Handelsplätze er kaufen will und wo die Kosten runterkommen. Viele trennten sich an der Börse, also von der Börse. Sprich, der Aktienkurs des Unternehmens lag im Minus.
Viktor Goitka war das aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.